Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hören wir heute für diesen Sonntag Misericordias Domini, den Sonntag vom guten Hirten, Worte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Gemeinde, da steht eine junge Frau mitten in der Bergwelt. Im Tal war Frühling, aber hier oben liegt noch Schnee. Karten hat sie keine dabei. Und Wegzeichen gibt es nicht. Vor kurzem, so hatte man ihr im letzten Dorf gesagt, vor kurzem seien zwei Skiwanderer den Weg über die Höhe gegangen, den sie auch suchte. Sie solle einfach den Spuren ins Nachbartal folgen. Und sie hat es gewagt. Welchen Weg hätte sie auch sonst wählen sollen? Aber plötzlich geht's nicht mehr weiter. Bäume liegen kreuz und quer im Weg, ein Lawinenfeld. Aber dann, als sie schon umdrehen will, entdeckt sie die Spur der beiden Wanderer wieder. Mitten durchs Chaos führt sie hindurch. Sie folgt dieser Spur und kommt an. Eine Tante von mir hat das erlebt im April 1945. In den allerletzten Kriegstagen war das. Sie war im Arbeitsdienst im Bregenzer Wald. Noch kurz vorher waren harsche Durchhalteparolen ausgegeben worden. Aber dann wurde das Lager plötzlich geräumt. Die gesamte Befehlsstruktur, gerade eben noch unerbittlich, war auf einmal aufgelöst. Und da standen diese 18-, 19-jährigen jungen Frauen nun. Keiner übernahm mehr Verantwortung. Sie waren frei, aber auch ohne Orientierung. Wenn nötig, so hatte ihr Vater ihr ein paar Wochen vorher geraten, dann solle sie versuchen, zu ihrer Schwester zu kommen. Die arbeitete nicht weit weg, aber in den Bergen war Spätwinter. Und sie hatte nur eine ungefähre Richtung im Kopf. Und sie machte sich trotzdem auf den Weg, ganz allein. Noch im Alter hat sie immer wieder davon erzählt, von dieser gefährlichen Wanderung ganz am Ende des Krieges und von der Spur, auf die sie da vertraut hat, die ihr ans Ziel kommen half. Es ist für sie sowas wie ein Sinnbild geworden für die Spur Jesu Christi, der sie in ihrem Leben gefolgt ist. Welcher Spur können wir folgen, liebe Gemeinde? Worauf vertraue ich mitten in einer manchmal ja verworrenen Welt? Auf diese Frage versucht unser Predigttext heute aus dem 1. Petrusbrief eine Antwort zu geben. Es ist keine harmlos idyllische Antwort, die wir da hören, wie man sie vielleicht erwarten würde am heutigen Sonntag, diesem Sonntag vom guten Hirten. Ja, Hirte und Bischof unserer Seelen nennt dieser Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief Jesus Christus. Aber die Rede ist da nicht von behütetem Leben auf grünen Auen und am frischen Wasser, wie wir vorhin mit dem Psalm 23 gebetet haben. Die Rede ist da vom Leiden und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Das steht da im Mittelpunkt. Dieser Brief macht deutlich, wer der gute Hirte ist. Einer, der selbst durch Chaos und Leiden hindurchgegangen ist, mitten hindurch, nicht außen herum. Er ist vorausgegangen. Und nun sollt ihr seinen Spuren folgen, heißt es da. Aber kann ich das? Kann man einem folgen, der verspottet und verschmäht wurde und geschlagen und dazu geschwiegen hat? Wenn ich ehrlich bin, da sträubt sich doch alles in mir. Und dem nachfolgen, der ans Kreuz gebunden war und schwer getragen hat an unserer Schuld, kann ein Mensch dem überhaupt nachfolgen? Ihm, der nicht sein Recht gesucht hat, sondern es Gott überlassen hat. Und überhaupt, liebe Gemeinde, wo bleibt denn da 2 Wochen nach Ostern die österliche Freude in dem, was wir heute hören? Werfen wir noch einmal einen Blick zurück in die Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Kranke wurden da geheilt. Menschen wurden gestärkt durch seine Worte. Und einmal hat er 5000 Menschen in der Wüste mit Brot versorgt und sie wurden alle satt. Aber ausgerechnet darauf folgt dann ein erbitterter Streit. Jesus ruft die Menschen nämlich auch, das wahre Brot zum Leben zu suchen. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Ich gebe euch meinen Leib und mein Blut. Das hat viele aufgeregt. Wie kann der so reden? Selbst bei den Jüngern fängt es an zu kriseln. Wollt ihr auch weggehen? Hat Jesus sie da gefragt. Und einer von ihnen antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Simon Petrus war das. Er hat in dieser Krise das erste große Bekenntnis zu Jesus ausgesprochen. Und das Bekenntnis dazu, dass er ihm folgen will. Auch dann, wenn es nicht mehr so einfach ist mit der Nachfolge. Auch dann, wenn das etwas kostet. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Heute hören wir nun aus dem ersten Petrusbrief Worte von der Nachfolge. Geschrieben hat diesen Brief wohl nicht mehr Petrus selbst, sondern Schüler von ihm nach dem Tod des Apostels. Aber das Schreiben beruft sich ja nicht zufällig auf Petrus Namen. Gerade auf den Jünger, der so viel wollte und so viel versprochen hat und der dann doch in der letzten Nacht Jesus verraten hat. Verleugnet hat. Eben der Jünger, den der Auferstandene dann nach Ostern fragt, hast du mich lieb? Ja, er war einer, der versagt hat und der dann noch einmal neu berufen und gesandt wird, weide meine Schafe. Das ist Petrus, ein Zeuge Jesu, einer, der lernen musste, dass er nicht aus sich selber die Kraft hat, nachzufolgen oder im Leiden standzuhalten. Und er wusste, dass diese Kraft keiner von uns von sich aus hat. Herr, wohin sollen wir gehen? Woran sollen wir uns orientieren und welcher Spur sollen und können wir folgen? Für die Christen im ersten Petrusbrief war das die Frage, und zwar jeden Tag. Fremdlinge, so nannte der Brief sie. Fremd sind sie in ihrer Welt. Sie gehörten einfach nirgends mehr ganz dazu. Sie konnten und wollten nicht mehr alles mitmachen, was die Welt um sie herum so wichtig fand. Und das kostet durchaus Kraft. Das bedeutet, Minderheit zu werden. Und ja, es kann auch Leiden bedeuten und hat es für die Christen damals bedeutet. Ja, Leiden, das schmerzt. Es gab auch echt Fremde unter ihnen, Sklaven nämlich. Menschenraub und Menschenhandel, das war Teil der Welt damals. Menschen wurden verkauft, waren ausgeliefert an fremde Herren, mit Haut und Haaren, im Guten wie im Bösen. Man muss es sich klar machen, auch wenn uns das heute unsäglich weit weg erscheint. Dabei ist es bis heute in Teilen der Welt ja durchaus immer noch Realität. Und zu den ersten Christusgemeinden gehörten viele Sklaven. Und unser heutiger Abschnitt, der richtet sich ursprünglich besonders an sie. Ich erschrecke allerdings, liebe Gemeinde, wenn ich da 2, 3 Verse vor unserem Abschnitt lese. Ordnet euch euren Herren unter. Und auch, es ist besser, wenn ihr wegen guter Taten leidet, als wegen böser Taten. Wird da christliches Leiden nicht auch ein Stück weit verklärt zur Durchhalteparole? Und ist das Unrecht einfach gleichgültig? Aber dann lese ich und höre ich weiter und höre, Christus selbst hat ja gerade ihren Weg auf sich genommen, den Weg der Alleruntersten in jener Gesellschaft, den unteren Weg, wie wir sagen. Er hat gelitten und nicht wieder geschmäht, nicht gedroht. Er hat das Leiden und die Schuld der Menschen am eigenen Leib ertragen, hat sie am Holz, also am Kreuz, hinaufgetragen, wie es hier heißt. Er hat so gelebt, wie es lange vorher schon im Buch Jesaja im 53. Kapitel beschrieben wird, von einem unbekannten Gottesknecht. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Worte aus dem Alten, dem Ersten Testament. Der erste Petrusbrief nimmt sie hier wieder auf. Und er sagt damit, Jesus war der Herr, der sich selber zum Diener aller gemacht hat, drastischer ausgedrückt zum Sklaven aller Menschen, damit wir frei werden, damit wir Hoffnung haben in einer Welt voller Chaos, voll Unrecht und Gewalt. Gerade in dieser Welt zeichnet er eine andere Lebensspur ein, die Spur der Vergebung, der Versöhnung. Und Jesus gibt uns damit das Ziel unseres Lebenswegs vor, dass auch wir für eine andere und bessere Gerechtigkeit leben können und auf sie zugehen dürfen. Für eine versöhnte Welt. Dafür ist Christus eingetreten, mit Haut und Haaren, mit Leib und Leben. Ja, für uns alle ist er eingetreten. Ihr wart wie irrende Schafe, heißt es hier. Menschen also, die durchaus fremd und ohne Orientierung leben müssten, wäre er nicht. Und Menschen, die so leben müssen, fremd und ohne Orientierung, sind in großer Gefahr. Das wissen wir. Das wissen wir und erfahren wir gerade jetzt in dieser Zeit. Und nun heißt es und wird uns hier gesagt, wir müssen die Spur nicht selber suchen und finden. Sie ist schon gebahnt. Die Spur zu einem Leben in Freiheit, in Würde und Frieden, zu einem versöhnten Leben. Ihr können wir folgen und nun auch selber für solch ein Leben eintreten, auch für andere, gerade für die, die fremd sind bei uns oder deren Leben in Gefahr ist, deren Freiheit oder deren Würde auf dem Spiel steht. Das heißt, seinen Christi Fußtapfen folgen, liebe Gemeinde. Und noch etwas wird mir deutlich. Auch wenn in diesem Abschnitt vor allem vom Leiden die Rede ist, geschrieben ist das und wir hören es nach Ostern. Christus ist auferstanden, er ist gegenwärtig, er ist der Herr in und über dieser Welt, auch dort, wo sie voll ungerechter Herrschaft, voll Fremdheit steckt, voll Leiden, Chaos oder Schrecken. Er hat das selbst erlitten. Er hat es durchschritten. Er hat seine Spur durch all das gelegt und er hat es überwunden. Nun ist er, gerade er, der gelitten hat und gekreuzigt wurde und der auferstanden ist, unser Herr und unser Heiland. So singen seit jeher die Menschen, die sich zu ihm bekennen, ihm und ihm allein gehören wir. Darum hat kein anderer Herr, keine andere Macht und Gewalt das letzte Wort über uns, in dieser Welt nicht und auch über diese Welt hinaus nicht, nicht einmal der Tod. Was euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und Beben, er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben. So singen wir heute noch einmal mit einem Osterlied. Und wir singen damit davon, dass der Gekreuzigte und Auferstandene auch der Hirte und Bischof unserer Seelen ist, unserer Lebenswege, der nach uns sieht, der auf uns Acht hat und uns behütet. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Es mag trotz allem, liebe Gemeinde, auch ein fremdes Bild von Christus als dem guten Hirten sein, von dem wir heute hören, ein Hirte, der selber gelitten hat. Und gerade so wird doch deutlich, wem wir vertrauen, auch heute, auch in dieser Welt. Eine Welt, die ja immer weiter Menschen in Gefahr bringt, in Not, so viele in Abhängigkeit und Unrecht verstrickt. Aber wir wissen und erfahren und wir halten daran fest, durch ihn ist mitten in dieser Spur schon, in dieser Welt schon eine andere Spur gelegt, die Spur zum Leben. Und die hilft uns widerstehen, wo Leben bedroht ist. Und es ist eine Spur, die bleibt. Sie wird uns ganz gewiss sicher zum Ziel führen. Darauf vertrauen wir. Amen.